Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio und ihr kennt seine Stimme mittlerweile. Sie geht wie Butter durchs Mikrofon. Sie bringt euch wohlige Schauer über den Rücken. Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und ihr werdet ihn wahrscheinlich im Hintergrund hören. Unser guter Ventilator brummt hier auch wieder fleißig. Der muss einfach brummen. Sorry, wird uns hier viel zu heiß und stickig drin. Gleichzeitig gehen auch nochmal gute Besserungswünsche an Stefan raus, der eigentlich heute hier mit uns hätte in diesem Podcast sitzen müssen. Stefan, werd bald wieder gesund und dann kommen Sie in den nächsten Podcast. Und wir reden heute, ich weiß noch nicht genau wie, aber wir reden heute über den neuen Film von Jordan Peele, Nope.
Jawohl.
Und ich glaube, wir werden das wirklich so machen müssen, dass wir wahrscheinlich so 10, 15 Minuten so ein bisschen allgemein darüber sprechen werden. Dann machen wir unser Fazit und dann machen wir einen Spoiler-Teil, wo wir so ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil ich habe es jetzt schon gemerkt, ich habe schon eine Video-Review zu diesem Film rausgehauen. Die hat mir wahnsinnig einen abgebrochen, irgendwie über diesen Film zu sprechen, ohne zu viel zu verraten.
Drumherum reden die ganze Zeit.
Und das ist finde ich, das wird diesem Film halt auch nicht gerecht, irgendwie so drumherum zu reden. So, die Kameraeinstellung und das und boah, so total toll. Und gleichzeitig, finde ich, steckt auch so viel Tolles in diesem Film drin. Da, glaube ich, müssen wir dann einfach ein bisschen freier sprechen können. Deswegen das nur so vorab schon mal als Vorwarnung. Und
Nehmen wir dann einfach als Grundlage die ersten beiden Trailer, was man da schon zu sehen bekommen hat, in dem spoilerfreien Teil.
Ja, das ist richtig, obwohl ich finde, gerade der zweite Trailer hätte nicht sein müssen.
Also, ich war geschockt, dazu kann ich kurz was sagen. Ich habe nämlich nur den ersten Trailer gesehen und habe mir den zweiten gar nicht mehr angeguckt. War dann irgendwann im Kino und da lief der zweite Trailer und der ist ja dann doch in einer Sache sehr offensichtlich. Und ich habe gedacht, warum machen die das?
Ja, ich habe auch, also ich hatte leider nicht die Kontenance, die du hattest und habe mir den halt schon so irgendwie angeguckt, weil ich dachte, oh cool, ein zweiter Trailer. Und weil der erste Trailer, muss man dazu sagen, ist wirklich einfach nur so Atmosphäre pur. Man weiß irgendwie, okay, es geht irgendwie um Leute, die eine Ranch betreiben. Es geht um irgendwas, was da im Himmel ist. Und hast du nicht
irgendwas
gesehen?
Irgendwas kommt.
Irgendwas kommt so und das war's. Und der zweite Trailer ist halt ein bisschen sehr offensichtlich. Da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Studio gesagt hat, so okay, komm, ja, Jordan, wir wissen, du machst tolle Filme, aber wir müssen die Leute mit ein bisschen mehr teasern.
Ja, ja.
Also pack da mal so ein UFO rein,
ja,
damit man das richtig schön offensichtlich sieht.
Ich war wirklich schockiert. Warum?
Ich war auch richtig verärgert. Vor allen Dingen, weil der zweite Trailer zeigt ja dann eigentlich auch schon so die Story. Und damit sind wir vielleicht kurz bei dem Teil, worum geht's eigentlich. Also wir haben Daniel Kaluuya, der O.J. spielt, O.J. Haywood und seine Schwester M. Haywood, gespielt von Kiki Palmer, die nach dem Tod des Vaters quasi dessen Pferderanch übernehmen und da trainieren sie halt Pferde für Hollywood, also für Filme, für Serien, für Werbesachen und sowas alles. Und direkt irgendwie so ein bisschen daneben hat dann auch noch der gute Jupe sein Cowboy-Theme-Park. Jupe wird gespielt von Steven Yeun. Alle Walking Dead-Fans da draußen, Glenn ist wieder am Start. bei Jupe gibt es dann auch noch so eine spannende Geschichte. Der war früher so ein Sitcom, also als Jungdarsteller, so ein Kinderstar, hat dann auch irgendwie so ein Film wie Kid Cowboy oder sowas gemacht, obwohl er Steven Yeun, der ist halt, ne? und hat darauf dann halt so ein bisschen so seinen Lebensunterhalt aufgebaut, dass er halt so eine Show macht, so weil den Leuten halt so eine Cowboy-Stadt aufgebaut hat und auch die ganze Zeit immer in so einem geilen Cowboy-Outfit durch die Gegend läuft und sowas alles. Hat mich sehr erinnert an die, es gibt so eine Sitcom-Serie, die habe ich letztens auf Disney Plus gesehen, Fresh off the Boat.
Mit, oh, das sagt mir gar nichts.
Mit Randall Park, okay, der im MCU auch mitgespielt hat. Und da geht es auch um so eine chinesische Einwandererfamilie, so in den 90er Jahren, die irgendwie von Washington DC nach Florida ziehen. Und der Vater baut halt so das amerikanischste Steakhouse auf, was du dir vorstellen kannst. So, und ist halt so voll in diesem Yeah, America und will das halt so voll ausleben. Und seine Frau ist natürlich noch so sehr in den traditionellen Sachen verwurzelt. Ist so dieser schöne Culture Clash halt sehr. Fand ich sehr, sehr unterhaltsam und muss ich hier auch so ein bisschen dran denken, weil wenn man Steven Yeun da in so einem roten Cowboy-Outfit mit Cowboy-Hut sieht, dann hat das auch ein bisschen was Skurriles. Und das ist so unsere Grundlage und dann passieren halt merkwürdige Dinge. Pferde verschwinden, auf einmal hört man komische Geräusche.
Irgendwas fällt vom Himmel.
Genau, irgendwelche Sachen fallen vom Himmel, die Elektronik spinnt plötzlich, ja. Strom fällt aus und man fragt sich natürlich, was ist hier los? Und alle gucken angestrengt in den Himmel und wundern sich. Und das war ja auch so ein bisschen die Grundlage, die man beim ersten Trailer hatte.
Genau.
Und der zweite Trailer sagt dann direkt so UFO. So. Und im zweiten Trailer weiß man dann auch, okay, M und OJ wollen das jetzt filmen, weil sie sich davon irgendwie Geld erhoffen und versuchen dann halt mit der Hilfe von so einem Mitarbeiter, Angel, da irgendwie so das alles aufzubauen, um halt dieses UFO zu filmen. Und funktioniert natürlich auch alles nicht so. Und das war's. Aber ja, gut, jetzt haben wir euch den zweiten Trailer gespoilert. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, guckt euch den zweiten Trailer nicht an.
Ja,
aber
Trailer spoilern, ey, wenn wir damit jetzt auch noch anfangen.
Ja, nee, deswegen. Ne, aber es ist halt einfach nur, also weil der erste war halt wirklich auf Atmosphäre aus. Und du hast
dich
da und hast dich da halt echt gefragt, so, was passiert hier? Und der zweite sagt halt ziemlich offensichtlich, okay, es ist halt irgendwas mit UFOs. So,
ja. Ne?
Muss man mögen, kann man mögen, weiß nicht, ich fand's halt nicht so geil, muss ich auch sagen.
Vielleicht kann man so ein bisschen den Gedanken auch verstehen, den du eben gesagt hast, dass man Leute ein bisschen locken muss.
Natürlich, ne? Klar, weil bei dem ersten weiß halt nicht so und ich meine, Jordan Peele ist wahrscheinlich auch eher unter uns, ich sag jetzt mal diesen merkwürdigen Begriff Cineasten, oder Cinephilen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da besser angebracht ist. Ist da wahrscheinlich auch eher so ein Begriff, weil er ist ja noch nicht so richtig mainstreamig, oder?
Also hat auf jeden Fall einen Oscar gewonnen.
Ja, natürlich. Und ich muss auch sagen, ich meine, sein erster Film war ja Get Out. Grandioser, atmosphärischer, keine Ahnung, Rassismus-Horrorfilm, so, der wirklich on point war und wirklich, wirklich gut. Dann kam ja danach Us, oder wie er bei uns heißt, Wir. Fand ich auch super. Oh, du nicht so?
Also ich fand Get Out sehr gut, fand aber auch nicht, dass es jetzt das große Meisterwerk war, wie damals jeder in diesem Film gesehen hat, oder was damals jeder in diesem Film gesehen hat. Bei Wir hatte ich echt Probleme mit. Da fand ich, dass das schon teilweise so ein bisschen ins Selbstparodistische abgedriftet ist mit dem Ende. Das war mir alles echt too much. Ja, aber großartig inszeniert. Also Bilder kann der Mann wahnsinnig und gut.
Also Lupita Nyong'o da, das, wie gesagt, dass sie sich da ja, weil es geht ja auch um so Doppelgänger und dass sie sich da halt wirklich doppelt spielen mussten und so. Ich habe mal so Behind-the-Scenes-Material gesehen, dass die halt ein und dieselbe Szene zweimal machen mussten und dann halt so mit Stand-ins, damit die Kamera das dann so, das ist schon krass. Ja, Wir fand ich war immer so eine Outer Limits-Episode in extra lang, so, ne? Da gab es ja diese Serie auch so mit so mysteriösem Scheiß und so ein bisschen so der Vorläufer zu Akte
X. Aber dafür
X
bist du ja, so. dafür bist du ja sehr anfällig für sowas, oder?
Total, ne? Mega.
Liest du auch so Bücher über Verschwörungstheorien, dass irgendwie mal UFOs da und da gesehen wurden?
Habe ich früher in meiner Akte X-Phase sehr, sehr viel und sehr, sehr gern gelesen. Für alle, die es da draußen nicht wissen, große Akte X-Fan. Und da habe ich wirklich, ich habe alles wirklich so damals auch in diesem Zusammenhang mit, weil mich das natürlich auch interessiert hat, so, weil das Schöne bei Akte X war ja auch immer, ich hatte auch echt so Bücher, so die wahren Begebenheiten hinter den Folgen und so, weil das hatte ja natürlich auch so die Verschwörungstheorien, die sie eingesetzt haben, das hatte ja irgendwo in Anführungszeichen Hand und Fuß, weil es die tatsächlich irgendwo da draußen gab und so. Da habe ich halt alles auch damals so wirklich verschlungen und fand das irgendwie total faszinierend, was da noch ja quasi so für eine zweite Welt existiert, so, wo ich mir echt denke, okay, also wenn man da vielleicht wirklich, ich weiß nicht, wenn man da so zu labil ist, kann man sich da ja auch echt wahnsinnig schnell drin verlieren, so, ne?
Wie und, in allen Verschwörungstheorien.
Ja, und das fand ich aber immer irgendwie so wahnsinnig, wahnsinnig spannend und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen der Punkt, warum ich Wir dann halt so toll fand, obwohl ich auch sagen musste, wir damals mit Yves hier vom Moviepilot waren wir zusammen im Kino und wir sind rausgekommen und haben gesagt so, und das war so ein Film, da musste so ein bisschen reifen in meinem Kopf und dann habe ich ihn jetzt vor kurzem tatsächlich auch nochmal gesehen und muss sagen, ja doch, jetzt gefällt er mir dann nochmal ein Stück besser. Aber ja, totaler Fan von sowas und so, das ganze Akte X-Kram und so und deswegen glaube ich, kommt bei mir bei Nope auch nochmal so diese Schippe drauf, weil es sind ja wirklich so alle UFO-Tropes da irgendwie mit drin, so es werden Tiere entführt und verschwinden auf einmal, merkwürdige Sachen fallen vom Himmel, die Leute verlieren ihren Telefonanschluss, Strom geht aus, so 1 zu 1 Akte X, so das ist alles, was ich in der Schule von Fox Mulder irgendwie gelernt habe, passiert halt in diesem Film und das fand ich schon irgendwie sehr, sehr cool.
Ja, also ich bin da nicht ganz so drin wie du jetzt. Ich muss auch dazu sagen, das wird dich jetzt total schockieren. Ich habe noch nie eine Folge Akte X gesehen.
Wirklich nicht?
Nicht okay, mal krass. Eine. Ich habe, das ist eine kleine Story, damals, als das noch auf ProSieben um 20:15 oder 21:15 irgendwie lief, habe ich...
Das war der Mystery Monday.
Ja, ja, da war ich noch in der Grundschule. Ja. Und da habe ich mal heimlich rein auf ProSieben geschaltet und da war irgendein Monster. Und dann habe ich sofort wieder weggeschaltet und seitdem habe ich es einfach nicht mehr... habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, wobei ich mir vorstellen könnte, dass mir das echt auch gut gefallen würde. Ja. Ist natürlich 90er Jahre irgendwie diese TV-Ästhetik und Co., aber ich glaube, dass das sehr interessant ist. Es ist halt auch eine Bildungslücke einfach.
Naja, und vor allen Dingen, es ist aus zweierlei Sachen einfach interessant. Erstens waren die so damals, so 90er Jahre, trotzdem wirklich so auch am Zahn der Zeit, so was so auch das Technologische anging und sowas alles. Man muss es natürlich aber auch wirklich so ein bisschen durch diese Brille betrachten, so, weil so unterm normalen Seriensehen so kannst du das nicht mehr so richtig greifen, weil es sind natürlich sehr viel einfach so Monster of the Week, so einzelne Episoden, so, das war halt wirklich so, okay, hast du letzte Woche verpasst, ist nicht so schlimm, so, ne, weil also es gibt natürlich auch diese großen Saga-Episoden, die dann immer so ein bisschen zusammengehören, wo es dann ja auch um Fox Mulder und diese ganze große Alien-Verschwörung geht. Das zieht sich ja so ein bisschen als der rote Faden hindurch. So, da gibt es halt auch pro Staffel dann mindestens 4-5 Episoden, die da diese Geschichte weitererzählen.
Okay.
Aber ansonsten hast du halt wirklich mehr so halt dieses, wie es früher hieß, Monster of the Week so. Und das ist ganz, ganz spannend so. Und ich kann es dir echt empfehlen. Also es ist interessant. Und der zweite Punkt natürlich, weil wir ja gerade auch in so einer Zeit sind, wo viel darüber gesprochen wird, und Frauen, wie müssen sie dargestellt werden in Filmen und Serien und so. Da muss man, schön, dass wir wieder so einen großen Schlenker hier machen von Nope, da muss man für Akte X echt eine Flagge aufrecht halten, weil damals, als die Serie gepitcht wurde für Fox, wollte man halt David Duchovny als Fox Mulder haben und ne, Produzenten, wie sie Produzenten sind, wollten halt irgendeine heiße Blondine so daneben gestellt haben, ne, so, weil, muss ich ja irgendwie verkaufen. Und Chris Carter, der Schöpfer von Akte X, hat sich echt dagegen gestellt und gesagt, nein, wir brauchen da jemanden, der glaubwürdig ist, den man das auch abkauft, alles einfach. Und deswegen hat er sich halt damals für Gillian Anderson entschieden. Ist teilweise auch wirklich gruselig, was für Outfits man sie da noch bestellt, weil die hat so riesengroße Sackos an, irgendwie, wo du denkst, okay, ist da überhaupt noch ein Mensch da drunter oder so? Das wurde in den späteren Staffeln hat man ihr dann auch zugelassen, ein bisschen mehr Frau zu sein, so, aber und Gillian Anderson hat auch gesagt, so, dass sie früher ganz viel Fanpost gekriegt hat, auch so von jungen Mädchen und so, die sie echt so als Idol angesehen haben und als Vorbild, so, weil sie spielt da halt diese ernste Ärztin, die halt mit Logik und Verstand all diese ganze Verschwörungsscheiße hinterfragt und da wirklich, das ist ja auch der Charme dann von diesem Duo, weil so ein Fox Mulder, ja, ich glaube das alles, so ja. Und sie steht dann mal, ja, aber überleg doch mal, also das und das und das passt und das.
Sind die beiden auch ein Paar?
Das ist halt das Schöne an dieser Serie, die spielen sehr, sehr lange damit, sind die was oder nicht und das wird zum Glück erst so ab Staffel 7 so richtig ein Thema. Okay. Vorher ist es einfach nur wirklich so, die haben manchmal so eine Screwball-Dynamik untereinander, so dass sie sich so ein bisschen piesacken und so. Das ist ganz cool gemacht, aber von Anfang an haben Fans da ja auch schon immer so ein bisschen was gesehen. Okay. Aber es ist wie bei vielen Sachen, so ein Film oder Serien, sobald dieser Punkt kommt, dass sie dann ein Paar sind, ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, weil sie sich dann ja trotzdem immer noch mit ihren Nachnamen ansprechen. So, weil okay. Ich meine, Fox Mulder, Dana Scully, sie nennen sich halt sehr, sehr selten Dana und Fox, sondern halt nach wie vor immer noch Mulder und Scully. Ja. Das ist dann vor allem, es gibt ja auch noch zwei Filme und im zweiten Film sind sie ja halt wirklich schon irgendwie ein Paar und wenn sie sich dann trotzdem so mit Scully und Mulder ansprechen, ist ja auch immer so, ja, okay. Ich wünsche auch, dass meine Freundin mich einfach mit Gadgetkopf anquatschen würde, oder? Also.
Ich habe aber noch zwei Fragen zu Akte X, bevor wir zu Not wieder kommen.
Ja, klar. Das ist
spielen die Men in Black eine Rolle?
Jein. Also es gibt eine. Akte X hat zwischendurch auch sehr, sehr witzige Episoden gehabt. Mhm. Also irgendwann haben die auch gemerkt, okay, die Leute lieben uns einfach so sehr, dass wir uns auch ein bisschen mehr Sachen trauen können. Und es gibt sehr, sehr großartige, satirische, ironische Episoden, wo sie sich auch selbst auf den Arm nehmen. Und da spielen sie auch so ein bisschen mit dem Men in Black. So. Also okay. Men in Black sind hier sind es mehr so die unmarkierten Helikopter der Regierung und so. Also das Konzept Men in Black ist zwar auch in dieser Serie vorhanden, wird aber in dem Sinne so nicht angesprochen als die Men in Black.
Okay. Und ist es so, bei all den Verschwörungstheorien um Aliens oder um irgendwelche übernatürlichen Phänomene, dass die Serie die immer bestätigt? Oder ist es auch so, dass die Serie sagt, nee, das ist Quatsch?
Teils. Also ja. Die Serie lebt natürlich mehr davon zu sagen, okay, ja, da steckt schon irgendwie so ein wahrer Kern hinter. Mhm. Und deswegen hast du halt auch diese Figur von Scully, die das dann halt wirklich alles immer hinterfragt und dann aber sehr, sehr häufig irgendwann dann doch erkennen muss, oh Gott, die Alien-Verschwörung ist wahr und sowas alles. Mhm. Und
also der wird in seinem Glauben auch jetzt nicht unbedingt gebrochen.
Nein, also es gibt durchaus schon Seasons und auch Episoden, wo das in ihm auch bricht, so, was sich auch gut ist für ihn einfach als Figur, weil ansonsten würde er irgendwann durchdrehen und alles einfach glauben, so, dann ist er auch irgendwie nicht mehr greifbar, aber.
Aber theoretisch ist er ja kein Verschwörungstheoretiker mehr, ne?
Nee, also theoretisch nicht, weil er hat ja für sich gesehen irgendwie die Beweise.
Ja,
nur zu häufig kommen ihm halt die bösen Geheimorganisationen in den Weg und zerstören dann rechtzeitig noch alles. Mhm. Und die haben natürlich in der Regierung und überall ihre Leute sitzen und so. Da ist er natürlich super schwer, dagegen anzukämpfen. Und ja, also ich liebe Akte X. Also
ja, das klingt lustig. Also es klingt interessant.
Also das Revival kannst du dir echt sparen. Also es gibt ja insgesamt 9 Seasons.
Okay, boah, wie lange geht eine Folge?
45 Minuten, so 42 Minuten. Das ist halt dieses Standardding von früher. Das ist halt das auch noch groß. Auch
auf Disney Plus, oder?
Ja, genau, gibt es auf Disney Plus alle. Mhm. Und also 9 Seasons war die Hauptserie.
Mhm.
Das Traurige ist, ab zum Ende von Staffel 7 verschwindet halt David Duchovny.
Weil er entführt wird von Aliens, oder was?
Ja, genau. So, ja, weil er aber auch aus der Serie raus wollte und sie wollten ihn aber nicht killen, deswegen haben sie das so gesagt und dann besteht die 8. Season irgendwie gefühlt nur daraus, dass Scully halt nach ihm sucht und sich dann ein neues Team aufstellt. Dann taucht da auch Agent Doggett auf, Robert Patrick. Mhm. Und dann, aber da wird es dann echt so kritisch, weil dann hat sich auf einmal so ein riesengroßes Team und du denkst so, okay, ist jetzt CSI Alien oder irgendwie sowas.
Aber es ist dann nie so krass, dass die auch ins Weltall fliegen oder
nein,
so, ne?
Nein, ja, okay. Nein, also so weit nicht. Aber
vielleicht war Scully ja im Weltall. Wenn er, nee, nicht Scully, wie heißt der?
Mulder.
Ja,
wenn er ich will jetzt hier auch noch nicht zu viel verraten.
Nicht so viel.
Aber ja, also so Season 9 und dann gibt es halt noch Staffel 11 und, Staffel 10 und 11. Wow. Also, wow. Also so schlecht. So mit Füßen getreten irgendwie, wo ich mir echt denke, so, nein. Also ich meine, der zweite Akt X-Film, der Jahre nach dem Finale in die Kinos kam, der war schon nicht gut.
Das war dieser Jenseits der Wahrheit, ne?
Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Also der erste Akt X-Film ist ganz cool, weil der ist ja auch so eine Brücke zwischen Staffel 5 und 6. Der ist wirklich...
Kann man nicht losgelöst gucken?
Doch, kannst du auch. Also ist jetzt nicht unbedingt das Muss, aber war damals natürlich der Shit. Ne? Boah, Arctic Film. Ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Film im Kino gesehen habe. So einfach mal, boah, Arctic. So. Meine damalige Freundin war halt auch großer Arctic Fan und wir waren halt ständig im Kino so. Und Gut,
ja.
Wir waren aber eigentlich, ist so krass, wir haben jetzt schon 20 Minuten hier von unserer Aufnahme verschwendet. Wir waren ja eigentlich bei Nope. Also für alle da draußen, die noch dabei sind und nicht schon weggeschaltet haben, wir waren bei Nope von Jordan Peele. Und wie gesagt, es geht halt um UFOs, deswegen dieser Akte X-Ausflug sei uns verziehen, weil einfach wahnsinnig viel von diesen Tropes da mit drin sind. Aber was ich halt toll finde bei diesem Film und da kommt ja wieder so ein bisschen so dieser Begriff des Slowburners irgendwie dann auch so mit dazu. Die erste Hälfte ist ja, sage ich mal, noch so ein bisschen zurückhaltender, so, weil da wird natürlich erstmal so ein bisschen auch so diese ganzen Charaktere aufgebaut und sowas alles. Und da sind zwar auch schon kleinere Horrorelemente mit drin und kleine so What the fuck-Momente, so und was passiert hier, die dann ja aber auch teilweise auf sehr, sehr coole Art und Weise aufgelöst werden. Und hier muss ich echt sagen, fand ich allein schon auch so die Konstellation sehr, sehr geil. Also Kiki Palmer, ich kannte sie vorher irgendwie gar nicht. Also ich weiß, dass sie in der Scream Queens Serie mitgespielt hat, wo ich zumindest die erste Season wirklich grandios gut fand.
Okay.
Und ja gut, Daniel Kaluuya kennt man ja. Der hat ja auch schon in Get Out mitgespielt. Viele kennen ihn wahrscheinlich auch aus Black Panther. Die beiden, also allein dieses Duo fand ich schon sehr, sehr geil, weil er ist ja so der Introvertierte, der Ruhige, der ja selbst Leuten nicht so richtig in die Augen gucken kann und so. Es fängt ja am Anfang an, wo er dieses Pferd da bei diesem Shoot irgendwie vorstellen soll und sich dann so seinen Bart nuschelt und so, also das hier, hallo, ich bin OJ und das hier ist das Pferd und dann kommt seine Schwester rein und so, bam, yeah, wup, wup und macht da irgendwie ihre Späßchen und Tänzchen und so diese Dynamik zwischen den beiden fand ich einfach absolut genial. Also gerade auch Kiki Palmer ist ja so eine Wucht in Tüten irgendwie. Total geil.
Kann ich nur zustimmen. Also, ich kannte sie auch nicht, Kiki Palmer, glaube ich. Vielleicht aber jetzt nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Daniel Kaluuya. Ist natürlich super. Und Jordan Peele hat da natürlich auch ein ganz, ganz großes Gespür für so Charakterdynamiken und auch für so ganz kleine zwischenmenschliche Momente immer wieder, weil die beiden Charaktere, also er ist ja jetzt nicht einfach nur ein Grummelkopf und sie ist ja nicht einfach nur super genau, aufgedreht. Ja, das ist schon, die beiden sind absolut grandios.
Ich finde, Björn hat das, glaube ich, in seiner Kritik auch geschrieben, irgendwie wie, das meinte er ja auch zu uns, glaube ich, bevor wir den Film im Kino gehen, so achtet auf die Augen von Daniel Kaluuya. So, ich auch dachte, so, ja, so, ich weiß nicht, John Peele hat auch so eine Art, die Leute irgendwie einzufangen.
Ja.
Ist schon echt bemerkenswert. Und wenn ich bei dem immer überlege, dass John Peele halt so aus dem Comedy-Bereich kommt, ne? So dieses Key and Peele, was früher so auf Comedy Central lief, ich habe mir ja echt mal so die letzten Jahre mal ein paar Sachen angeguckt, die sind da teilweise echt derb und deftig.
Die sind heftig
und,
teilweise,
aber auch wirklich gut so. Ja. Und dann so jemand, der halt wirklich aus dem Comedy-Bereich kommt, der jetzt hier so im Filmbereich ordentlich aufräumt und da ja auch wirklich so, wie ich finde, sich so mit jedem Film immer noch wieder eine neue Note dazu gibt. So, ne? Also ich meine, selbst Get Out und Us, obwohl sie ja irgendwie so im Horrorgenre sind, sind ja doch immer noch sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm. Wobei thematisch natürlich dann irgendwie doch verwandt.
Genau, genau. Und hier jetzt halt so wirklich noch mehr so dieses ganze Charakterdrama-Ding, weil es geht ja auch so ein bisschen darum, der Vater stirbt ja dann auch am Anfang des Films und wie sie damit irgendwie umgehen, und das sind so kleine Nuancen, so die so zwischendurch mal rauskommen, wenn sie sich vorstellt vor dieser Crew da bei diesem Werbedreh und noch erzählt, so was sie noch so nebenbei macht, wo du denkst, so okay, dann gib denen doch gleich den Lebenslauf. So, ne? Und das, was ja dann auch nochmal so für Stunk sorgt, weil ihr Bruder macht gefühlt diese Ranch alleine und sie ist irgendwie immer nur noch da, so wenn sie halt das irgendwie mal sich einrichten lässt und so. Fand ich schon wirklich interessant, einfach wie diese Figuren hier so aufgestellt werden. Und dann halt Steven Yeun. Also, so geil. Also, ich mag den Typen ja echt mehr und mehr, und der finde ich, ist ja so. Für ihn war es, glaube ich, auch echt gut, aus The Walking Dead rauszukommen.
Ja, ich glaube, das war sehr, sehr gut. Also, was der danach gemacht hat mit Burning, Minari und jetzt dem, ist ja super.
Ja, und das zeigt, glaube ich, auch einfach mal so, dass so klar, seine Rolle da als Glenn, das war alles irgendwie cool und nett und schön so.
Auch ein legendärer Abgang.
Und definitiv. Und aber das ist ja, das sind, selbst John Bernthal hat es ja damals gesagt, so sehr seine Zeit bei The Walking Dead genossen hat, er war happy, dass er dann doch so auch noch so andere Sachen, weil letztendlich, du bist ja so lange an Sachen gebunden, denn. Und Steven Yeun, fantastisch. Also so, der geht, ich habe auch so das Gefühl, er geht mehr und mehr einfach in diesen Rollen auf, was du hier schon meinst. Burning, großartig. Minari fand ich auch total toll. Und jetzt das hier, und dass er dann halt auch so ein bisschen so gegen dieses Klischee da boxen kann und dann halt, wie gesagt, in diesem Cowboy-Outfit und sowas alles.
Ja, aber halt auch, wie sich dann rausstellt, eine sehr tragische Figur auch, ne?
Ja, und das finde ich halt auch so geil, ne? Dass du halt da dann ja noch wirklich diese ganze Kinderstar-Kiste, die ja dann noch mit einer sehr, sehr krassen Note gewürzt wird, worüber wir dann erst im Spoiler-Teil so richtig sprechen können, fand ich wirklich sehr, sehr cool. Ja. Also das passt alles. Und ja, und dazwischen dann halt immer so diese ganzen Horrorelemente mit, oh, da ist irgendwas in den Wolken und manchmal sieht man es. Und hier fand ich es halt auch so geil, wie häufig Figuren einfach still in den Himmel starren und die Kamera ihnen dann folgt und wir als Zuschauer auch da sitzen und so, was ist denn da jetzt? Ich guck mal da und so. Ne? Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Der Unsichtbare. Mhm. Hier der von 2020.
Ja, von Lee Whannell.
Genau, mit Elizabeth Moss so, weil da hat mir diese Kameraarbeit auch teilweise echt sehr, sehr gut gefallen, wenn die Kamera sich halt einfach gar nicht bewegt hat und du diese Totale hattest von von der Küche oder so, und du siehst halt Elizabeth Moss in der einen Ecke und drumherum ist aber irgendwie alles leer und diese Einstellungen sind ja auch so lang und du bist ja so, jetzt schon, ist da schon, also wie man einfach den Unsichtbaren erschaffen kann, nur mit so Timing, Kameraeinstellungen und
Man kennt das ja auch so irgendwie vom Cloudspotting, wenn man sich mal so ein bisschen die Wolken anguckt und man dann auf einmal irgendwelche Formen erkennt.
Ja, genau.
Und wenn man länger liegen bleibt, kommen immer mehr Formen. Mhm. Und man sieht dann auf einmal, dass es sogar Wolkenschichten gibt. Naja. Es gibt Wolken, die übereinander liegen. Und das macht dieser Film so schön, weil man super nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man glaubt, irgendwas gesehen zu haben. Mhm. Und man bleibt dann wirklich stehen und guckt, da war doch gerade irgendwas. Ja. Und das hat der Film ja wirklich die erste Stunde komplett. Dieses Gefühl, irgendwas war doch da.
Genau, genau. Ja, das finde ich auch so geil. Und aber selbst später, wenn du dann halt weißt, okay, da ist halt wirklich was in den Wolken, funktioniert es ja trotzdem immer noch, weil das ist ja so ein bisschen, ich glaube, Björn hat es ja auch bei sich so als so ein bisschen mit Der weiße Hai verglichen.
Voll, ja.
Und das ist es hier ja irgendwie auch.
Ja, so, ne? Total.
Also dieses UFO ist quasi unser weißer Hai in diesem Film, den du halt siehst, aber eher hörst du ihn und du siehst halt die Auswirkungen von irgendwelchen Sachen, die das UFO denn so gemacht hat und so. Und da muss ich auch echt nochmal den Sound von diesem Film loben. Also meine Fresse, das ist wirklich, also das ist auch so ein Film, den muss man unbedingt mit einer ordentlichen Soundanlage im Kino gesehen haben.
Auf jeden Fall.
Weil so dieses hört sich auch teilweise an, so als wie so eine Achterbahn, so wo so ein Kreischen und so ein Fauchen irgendwie, ja. So. Also fand ich ganz faszinierend, so dass du es teilweise auch erst hörst und so die Kamera dann, so wie du in dem Augenblick auch dann so nach oben guckst und hast es aber schon wieder verpasst und so. Also
ja, der ist nicht nur sehr, sehr bildgewaltig, der hat auch wirklich einen super Sound. Also das habe ich mir auch gedacht, als ich da drin saß, wie man von dieser Soundkulisse, von dieser Klangkulisse wirklich auch so eingepackt wird und in den Film reingezogen wird. Das war schon ein wirklich eindrucksvolles Kinoerlebnis, allein auf handwerklicher Ebene.
Ja, ja, absolut. Und Björn hatte mir auch irgendwie erzählt, dass der ja obwohl auch viel in IMAX gedreht wurde. Mhm. Da glaube ich, hoffe ich, dass der hier in Berlin auch nochmal in OV im IMAX läuft.
Also im IMAX läuft er auf jeden Fall, aber OV...
Ja, ja, das ist mir so schade, dass es hier mittlerweile auch so schwierig geworden ist, die OV-Sachen zu...
Ja.
Aber nee, also auf jeden Fall auch so ein Film, ich glaube, den will ich nochmal ein zweites Mal sehen.
Auf jeden Fall.
Weil der ist toll. So, ich mag vor allen Dingen auch, ja, jetzt viel darüber gesprochen, UFO und sowas alles, aber ich finde ja dieses Konzept... was sich ein Jordan Peele dann für dieses UFO, für diese Geschichte ausgedacht hat, finde ich einfach nur geil. Und wie gesagt, da können wir jetzt einfach nicht spoilern, weil das wäre zu heftig, aber ich fand es großartig. Ich habe es auch nicht kommen sehen. So, das war wirklich so ein bisschen so, okay, wie tatsächlich so mit den Erwartungen gespielt, so, okay, ja, es ist ein UFO, aber vielleicht ist dann noch mehr, was dahinter steckt, so, ne? Und
vielleicht.
Das fand ich sehr, sehr geil, wie das hier in dem Film gemacht wird und wie das dann auch in der zweiten Hälfte dann so alles aufgebaut wird. Und da sind wir dann auch noch mal mehr so bei diesem weiße Hai-Vergleich, so, ne? Weil sie holen sich ja dann diesen Angel, der da in diesem Elektronikfachgeschäft da arbeitet. Und dann holen sie sich ja auch noch, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, Antlers Holst, gespielt von Michael Wincott, so einen großen Kameramann, der quasi ja so die unmöglichsten Shots irgendwie hinkriegt. Und den sieht man dann auch immer so mit irgendwelchen verrückten Tierweltaufnahmen, so eine Schlange frisst einen Tiger und keine Ahnung was alles. Und der soll halt auch damit helfen und dann werden diese vier ja wirklich auch so ein bisschen zu Jägern von diesem UFO-Ding so.
Ja.
Und, was die dann auch so für eine Dynamik aufbauen, fand ich halt auch sehr, sehr cool. Und dann diese Spannung halt dazu, so, aber wie kriegen sie es hin? Weil die Elektronik geht doch aus, wenn das Ding irgendwie näher kommt und wie wollen sie das aufzeichnen? Und ja, auch so viele Hürden, die sie dann irgendwie übernehmen müssen, gleichzeitig merkt dieses UFO ja auch was oder die Besatzung oder wer auch immer da dann was los ist und wehren sich ja auch auf gewisse Art und Weise und dann kommt ja wirklich nochmal eine ganz andere Spannung in diesen Film rein.
Ja, und das Schöne ist, dass er dann auch wirklich den Schauplatz nicht mehr verlässt. Er bleibt ja dann auf dieser Ranch und du weißt, irgendwie in diesem Bereich müssen sie es schaffen.
Ja,
super.
Ja, nee, deswegen, also wenn ihr diese Woche einen Film guckt, dann sollte es auf jeden Fall Nope sein.
Jupp.
Weil einfach nur geil. Also wirklich, hatte wirklich von Anfang bis Ende irgendwie meinen Spaß.
Ja, der geht 130 Minuten ungefähr.
Irgendwie so,
Und der fühlt sich an wie 90 Minuten. Also der geht wirklich super rein. Ist natürlich einfach auch ein Pflichtfilm fürs Kino, wie schon gesagt, allein aufgrund der Bilder und des Sounds. Ja, ja. Das muss man im Kino gesehen haben, muss man auf einer großen Leinwand mit einer geilen Anlage gesehen haben. Auf jeden Fall im Kino gucken.
Unbedingt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fazit.
Ja.
Dann gehen wir noch so ein bisschen ins Spoiler-Teil rein, weil da wird es vielleicht auch nochmal ein bisschen interessanter. Pascal, also Björn hat ja die Kritik geschrieben, Björn gibt 4 Sterne.
Schließe ich mich an.
Ja, okay.
4 Sterne, super.
Okay, ich gehe einen halben Stern nach oben. Ich sage 4,5. Wie gesagt, aber das ist
der Akte X-Bonus.
Genau, das ist der Akte X-Bonus. Das ist einfach so der kleine Fox Mulder in mir. Ich habe damals wegen Akte X auch echt angefangen, Sonnenblumenkerne zu essen. Ne?
Okay.
Weil das ist so ein Tick, den Fox Mulder hat, hat immer in seiner Jacketttasche halt so Sonnenblumenkerne, die dann zwischendurch so knuspert. Und ich fand, es war halt so drin in dieser Serienwelt. Mhm. So, es hat keine andere Serie danach irgendwie wieder geschafft, mich sehr gut. Ich war natürlich auch noch jünger, ein bisschen beeinflussbarer. Mhm. Sind so, oh, Sonnenblumenkerne. Braucht er natürlich auch unbedingt eine coole Taschenlampe, weil die laufen ja auch immer so mit coolen Taschenlampen
rum. Bist du dann auch jemand gewesen, der so nachts in den Wald gegangen ist und da auch mal so ein bisschen...
Ja, ich war ein großer Sternegucker. So, wow, wo sind sie denn? Und so. Und wie gesagt, ich habe auch die ganzen Bücher, alles Mögliche so dazu gelesen und so, war voll drin. Deswegen, Nope, kriegst von mir dann noch den halben Punkte Akte X Bonus mit oben drauf.
Das könnte er bei mir auch noch bekommen nach der Zweitsichtung. Mhm. Also da ist, das kann ich auch noch sagen, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben eher, als dass es nach unten geht. Ja. Ich finde, der gewinnt eher noch an Wert, als dass er irgendwie an Faszination nachlässt.
Ja. Okay, so ihr Lieben, da habt ihr es. Also guckt Nope, guckt Akte X. Lasst mich wissen, wie ihr beides fandet. jetzt machen wir noch einen Spoiler-Teil. Also für alle, die jetzt wirklich sagen, okay, klingt interessant, will ich mir angucken, guckt ihn euch bitte wirklich an. So. Also hört jetzt echt nicht weiter. So. Das ist mir persönlich wichtig, dass ihr euch diese große Sache da nicht jetzt irgendwie zu sehr kaputt macht, sondern diesen Film einfach so aufnehmt, wie man ihn aufnehmen kann, wenn man die ersten beiden Trailer halt irgendwie gesehen hat. Deswegen Spoiler, 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 Spoiler. Wir reden jetzt wirklich über alles, was in diesem Film irgendwie noch an großen Wendungen vorhanden ist oder sonst irgendwie was. Also, ihr seid jetzt hiermit offiziell gewarnt worden. Wer jetzt noch mithört, ist selber schuld. Also bitte keine Beschwerden. So. Spoiler-Teil. Womit fangen wir denn an?
Ich würde sagen, dass du jetzt erstmal die Motivation oder Nicht-Motivation des UFOs hier direkt raushaust.
Das fand ich ja so geil. Also, es wird in diesem Film gesagt, das UFO ist ein Lebewesen.
Das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das so schon mal gesehen habe, dass das UFO selbst quasi das Alien ist.
Ja, fand ich total geil. Also diese Idee halt auch wirklich zu sagen, das ist einfach ein wildes Tier. Und ja, das passt ja dann natürlich auch in diese ganze Thematik des Films so rein, weil wir haben halt OJ und M, die halt in dem Sinne ja auch Tiere trainieren. Dann gibt es ja noch diese ganze Geschichte rund um Jupe, also Steven Yeuns Charakter, der halt in dieser Comedy-Serie gewesen ist als Kind, wo es auch eine Comedy-Serie mit einem Affen. Und dieser Affe rastet halt irgendwann während einer Aufzeichnung komplett aus und frisst da irgendwie das Gesicht von Jupes Co-Star irgendwie so fast komplett weg. Das ist dann dieses gruselige Bild, was sie halt auch im Trailer dann sehr, sehr präsent mit drin haben von dieser Frau, die halt so wirklich so der Kiefer schon so rausguckt und diesen Schleier trägt und weil einfach gezeigt wird, so, ja, wilde Tiere sind gefährlich, selbst wenn du sie irgendwie meinst, in Kontrolle zu haben. Das wird ja gerade am Anfang des Films auch gezeigt, wenn OJ da mit dem Pferd bei diesem Werbespot da ist und dann knallt irgendwo was Lautes und dieses Tier reagiert halt einfach.
Ja,
und
ja.
Das UFO ist halt genau das auch irgendwie so. Und ich finde es dann auch geil, dass sie dann irgendwie diesen Plan haben, okay, es ist ein Tier. Vielleicht können wir es in irgendeiner Form züchten oder nicht züchten, aber irgendwie so in Bahnen lenken, die wir halt irgendwie brauchen, um damit klarzukommen.
Mhm.
Weil sie dann auch einfach sagen so, ja, das ist hier sein Territorium. Und da jagt es halt, da braucht es halt irgendwie sein Fresschen und fand ich geil. Also dieses Konzept, dass man wirklich sagt, UFO gleich Lebewesen, glaube ich, habe ich so jetzt auch noch nicht in dem Sinne gehabt. Aber das Lustige ist, ich lese gerade ein Buch und zwar Star Maker von Olaf Stapleton. Irgendwie, keine Ahnung, so aus den 40er Jahren oder so, irgendwie. Und Da geht es halt auch um so einen Typen, der aus England einfach so rausgerissen wird und quasi mit das die Galaxie erforscht und reist auch irgendwie in die Zeit zurück und betrachtet halt unterschiedliche Planeten so in ihren unterschiedlichen Entwicklungsphasen und so. Und auch sehr hochphilosophisch und mit sehr vielen Ideen von damals einfach so, mit natürlich auch so mit keine Ahnung, Nazis, Diktatur, Kommunismus und sowas alles irgendwie mit drin. Und da gab es aber auch ein spannendes Konzept, weil er kommt halt irgendwann auf einen Planeten, der halt komplett in Wasser ist. Und da sind halt so halt nur so die Wasserlebewesen, die sich dann aber durch die Evolution auf ihrem Planeten zu lebenden Schiffen entwickeln.
Okay, geil.
Und so wie er das so beschreibt, so hast du auch wirklich das Gefühl, das sind halt einfach so Schiffe. Und ich saß halt in Nope und dachte mir so, ja, okay. Ja, geil. So, also möglicherweise ist das vielleicht auch irgendwo so, so ein Punkt irgendwie gewesen, das einfach mal auf die Art und Weise umzubauen. Gleichzeitig muss ich bei diesem Viech auch sehr an die Anime-Serie Neon Genesis Evangelion denken.
Da bin ich raus.
Na, weil, und das passt ja vor allen Dingen auch, weil der Anfang von Nope, da gibt es ja auch wieder irgend so ein Bibelzitat. So. Und ich hatte das auch mal geguckt, weil offensichtlich so diese Idee, die wir von Engeln haben, dass es halt ne, so Menschenwesen mit Flügelchen sind und so, das ist ja gar nicht mal unbedingt so. Das ist halt so eine Untergruppe der Engel. Und je höher du gehst quasi irgendwie in diese Reihenfolge der Engel, werden das so richtig auch so komplexe Figuren oder einfach so Räder ineinander oder so. Und das ist halt so ein Punkt, den diese Serie Neon Genesis Evangelion benutzt, weil da wird die Erde auch von außerirdischen Entitäten heimgesucht, die sie Engel nennen. Und da gibt es zum Beispiel auch irgendwie, das ist so eine große Pyramide, die dann angeflogen kommt und dann aber auch ihre Gestalt verändert und halt irgendwie auf einmal sich ausbreitet oder zusammenziehen kann. Und dieses gleiche Konzept haben wir ja hier in Nope auch. Also wir haben das klassische UFO, halt, ne, die Untertasse. Und das fand ich dann auch bildgewaltig so krass. Das ist ja wie so eine Qualle entfaltet, die sich sieht aus wie so ein Schmetterling.
Ja, das ist wie so ein Raumschiff mit so einem Sonnensegel irgendwie. Das ist also, so eine ganz ungreifbar, undefinierbare Form, aber total beeindruckend, wenn die sich dann so am Himmel offenbart auf einmal.
Auch total ästhetisch und schön, so du echt nur da sitzt und denkst so, wow.
Schön. Friss mich.
Ja, genau. Friss mich auf und so. Und deswegen, also da, das fand ich einfach so dieses Konzept, so, da war ich echt baff, so, weil ich echt gedacht habe, so, naja, gut, dann sind es jetzt halt irgendwelche Aliens und die kommen dann runter. Zumal es ja am Anfang auch noch kurz diesen kleinen Moment gibt, wo OJ da irgendwie in der Scheune rumläuft und auf einmal geht das Licht aus, dann geht es wieder an, dann geht es wieder aus und es steht irgendwo im Schatten so eine Gestalt und die steht langsam auf und hat irgendwie so einen zottelig behaarten Körper und so einen runden, typischen so ein grünes, Alienkopf halt so, ne, was halt Akte X auch irgendwie so mit beeinflusst hat. So. Und denkst du so, the fuck? Und dann kommt da irgendwo noch einer, sind es drei und am Ende stellt sich heraus, es waren nur die Kids irgendwie von.
Aber das war eine super Szene. Das war eine geile Szene. Die creepy anfängt?
Ja.
Wenn dieses Kind sich auf einmal aufrichtet, aber dann macht er sich ja eher auch über Jumpscares lustig in dem Moment, aber super Szene.
Ja, und deswegen, also dieses ganze Konzept rund um diese außerirdische Form fand ich sehr, sehr geil. Gleichzeitig, wo ich sehr, sehr dankbar bin, ist es nicht irgendwie kaputt erklärt wurde. So.
Dazu kann ich jetzt auch mal was sagen. Oh. Nämlich, ich bin echt froh, dass Nope nicht wieder dieses Message-Kino geworden ist. Es ist natürlich auch teilweise doppelbödig, auch übers Filme machen, allein durch die Figur von Steven Yeun. Aber es ist nicht wieder so wie bei Wir oder bei Get Out, dass da jetzt so eine große Rassismus-Thematik oder sonst irgendwas hinsteckt. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass Jordan Peele da so auf düsterer Spielberg macht, aber am Ende dann eben wieder so die da oben, wir da unten, dass das irgendwie wieder in Verhältnis mit diesem UFO gebracht wird. Und da war ich echt dankbar, dass es nicht so ist. Sondern wirklich, dass der für Jordan Peele-Verhältnisse wirklich mal so ein Blockbuster, einen Spektakelfilm gemacht hat.
Ich meine, er hat trotzdem auch so ein bisschen so diese Rassismus.
Hat er drin, aber es ist nicht.
Allein, wenn OJ darauf war, wie, du heißt OJ?
Ja, genau, sowas halt. So.
Aber das ist dann.
Es ist nicht tonangebend.
Ja, genau, so. Mhm. Und ja, deswegen, das fand ich auch. Und wie gesagt, einfach, dass dir über dieses Viech, dieses UFO-Ding gar nichts erzählt wird. So. Es ist halt einfach da. So, wie lange das hier ist oder was es nun wirklich will. Es ist halt einfach ein Tier. Es ist irgendwann hier angekommen und hat sich gesagt, schmeckt lecker und hier bleibe ich jetzt.
Und das ist ja auch neu für Jordan Peele, weil er hat ja schon diesen Hang zum Ausformulieren.
Ja, ja.
Und das
super. Einzig Gruselige, was wovor ich so ein bisschen Angst habe, weil ich habe jetzt irgendwo gelesen, der Schauspieler Brandon Pereira, der diesen Angel gespielt hat.
Ja.
Da, also ich weiß nicht, ob wie viel man da wirklich glaubt, aber angeblich war wohl irgendwie so, dass sein Charakter eigentlich hätte sterben sollen im Film.
Mhm.
Er ist ja jetzt dann überlebt.
Ja.
Und er jetzt wohl so in Interviews gesagt hat, so nach dem Motto, er hätte halt Bock, irgendwie diese Figur noch weiter zu spielen. Wo ich mir denke, also ich möchte bitte nicht in 5 Jahren hier sitzen und mit dir über Nope 2 sprechen.
Weiß ich nicht, wenn die das so machen wie bei Tremors oder so, das bietet sich ja schon an. Also ich meine, wir haben Nope, das bleibt für immer Nope. Ja. Aber
ich weiß nicht, also ich brauche jetzt keine Fortsetzungsfilme, die mir dann irgendwie, die mir dann den Planeten der UFOs zeigen, wo die irgendwie in Familie und das hier war vielleicht nur der kleine Junge und Mama und Papa weinen da oben.
Ja. Also wenn sie es nicht so machen wie bei Independence Day 2, sondern sie es wirklich so genremäßig wie bei Tremors 2, muss ja Jordan Peele nicht machen, kann man ja einen anderen guten Genre-Handwerker nehmen. Also das könnte schon funktionieren, weil es bietet sich auch an, weil dieser Film ja wirklich sich total auf diese Genre-Klassiker bezieht. Also wie gesagt, Tremors, also im Land der Raketenwürmer.
Grandio,
einer der besten Titel, die es gibt. Ja. Im Land der Raketenwürmer.
Aber ein toller Film.
Ja, super Film, der zweite auch. Hm. Der Weiße Hai natürlich.
Ja.
Unheimliche Begegnung der dritten Art natürlich. Und was ich auch fand am Anfang auf der Farm, der hatte so einen Vibe von Signs. Von M. Night Shyamalan.
Ja,
Und das fand ich. Es hat mich so richtig das klingt jetzt blöd, aber es hat mich so richtig eingelullt. Ich konnte mich so richtig in diesen Film fallen lassen, weil man verstanden hat, worauf er hinaus will.
Ja.
Und deswegen kann ich schon verstehen, dass der Schauspieler jetzt sagt, dass er Bock auf den zweiten Teil hat, weil das bietet sich an.
Es würde sich tatsächlich anbieten. Also das muss man wirklich einfach sagen. Also bevor jetzt irgendwie Fragen aufkommen, der Film ist in sich abgeschlossen. Da ist jetzt kein krasses offenes Ende und oder irgendwie sowas. Nein, also der steht für sich und der wird auch immer für sich stehen können. Und wenn die da ein Franchise draus machen und alle Filme scheiße werden oder sowas, dann hast du immer noch diesen ersten großartigen, glorreichen Film.
Ja, so wie bei der Weiße Hai.
Ja, und deswegen, das muss ich habe auch manchmal das Gefühl, das muss ich auch irgendwie nochmal so sagen. Also so nur weil irgendwie ein beschissener Film in so einem Franchise rauskommt oder eine Fortsetzung, die beschissen ist zu einem tollen ersten Film, so, das macht für mich nie den ersten Film kaputt. So. Also,
ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals passiert ist.
Es
kann ja auch nicht passieren.
Aber ich komme da sehr häufig irgendwie so auch Leute, die so, das wird doch auch scheiße. Jetzt zum Beispiel hier auch Joker 2 wurde doch jetzt angekündigt hier. Ne?
Dabei kann das ja nur besser werden.
Ich glaube, da machen wir nochmal einen eigenen Podcast hierzu. dass das Leute dann halt so, ich mir denke, nein, also wenn du den ersten Film mochtest, warum sollte irgendein anderer Film dir das kaputt machen können? Dann ignorier halt den.
Das sagt immer mehr über die Leute als über den eigentlichen Film aus, weil mit ihrer Erwartungshaltung, bei Joker ist es auch nochmal ganz, ganz empfindlich, weil es Musical ist.
Ja,
genau. Und wenn du Musical sagst, ich weiß nicht, wie du zu Musical stehst, ob du sagst, ja, mag ich schon, weil ich habe das Gefühl, Musical ist das meistgehasste Genre überhaupt.
Kommt bei mir mal so ein bisschen drauf an. Ja. Also ich, wenn ich Musical höre, bin ich ja auch erstmal so, ne? Also ich sage so, wenn's, es darf für mich nicht sowas sein wie Les Miserables.
Okay, das ist too much.
Wo die halt die ganze Zeit einfach nur singen.
Wo auch jeder normale Dialog gesungen wird.
Genau,
ne?
So das. Aber wenn es halt wirklich einfach so, keine Ahnung, sowas wie
West Side Story.
Oder Grease.
Sweeney Todd.
Grease, aber Sweeney Todd habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber oder hier Moulin Rouge oder irgendwie sowas. Oder ich meine, ich kann es ja hier nochmal sagen, ich weiß nicht, ob du, ich bin ja ein großer Bollywood-Fan.
Okay.
Und habe sogar meine
Magister. Wie du das so sagst, sogar, ich bin ein großer Bollywood-Fan.
Nein, ich habe da sogar meine Magisterarbeit drüber geschrieben.
Okay.
Bollywood-Filme. Also, ja. Sowas mag ich sehr. Also wenn halt es immer noch normaler Film ist und dann hast du aber irgendwie gut eingearbeitet halt diese Musical-Nummer. So. Mhm. Damit, aber wenn die halt die ganze Zeit singen und rumträllern, so, dann finde ich, dann das wird mir dann immer ein bisschen zu viel. So. Von daher mache ich bei Musicals immer so leichte Abstriche.
Ja, also ich bin auch kein großer Musical-Fan, aber ich gucke mir dann zum Beispiel, wenn man jetzt sowas wie Annette oder sowas hat, die dann auch von interessanten Filmemachern kommen. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch nie Chicago oder sowas gesehen, weil die mich einfach, die haben mich halt nicht.
Ja, ich hatte irgendwann mal Singing in the Rain gesehen, den fand ich tatsächlich ganz spannend.
Der fehlt mir auch noch, aber der ist natürlich auch jetzt, irgendwie muss man den halt auch kennen. Ja, natürlich, ne? Aber ich kenne ihn leider auch nicht. Ja. Ich kenne auch nicht die Regenschirme von Cherbourg, sowas kenne ich auch nicht. Ich habe West Side Story nachgeholt, als der Spielberg-Film kam, den mochte ich ganz gerne. Hm. Das Original, den Spielberg-Film fand ich auch gut inszeniert.
Ja, genau.
Ja, deswegen, wenn Joker ein Musical wird, das kann interessant werden. Mhm. Das kann sehr interessant werden.
Ja, ja. Wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ach so, Nope und Fortsetzung.
Ne? Ja, Nope, genau. Nope als Musical-Fortsetzung.
mit singenden UFOs.
Ja, genau.
wie gesagt, und auch das halt so, ne, diese Tierthematik, das fand ich ja auch sehr, sehr spannend. Dann halt auch nochmal auf diese ganze Geschichte mit diesem Schimpansen da bezogen.
Da bin ich aus dem Sitz gefallen, als ich das gesehen habe.
Das ist auch so mit die heftigste Szene, oder Sequenz einfach, die dieser Film dann so zu bieten hat. Ne?
Ja. Willst du da kurz drauf eingehen, was da abgeht?
Naja, also wir haben halt, wie gesagt, wir haben es ja schon kurz eruiert so, also Steven Yeuns Jupe war halt Kinderstar in dieser Sitcom Hello Gordy oder
Irgendwie sowas.
Halt irgendwie eine Familie, ich glaube die Mama ist Astronautin auch irgendwie so und der Papa ist halt so ein bisschen der Hauspapa und dann hast du halt den Jupe, der den kleinen Jungen spielt und dann hatte noch eine etwas ältere Schwester, nicht so viel älter und aus Gründen haben die da halt einen Schimpansen. Ich glaube, es gab früher auch so eine ähnliche Sitcom, so auch zu der Zeit irgendwie so auch mit so einem Schimpansen oder so.
Okay.
Ist ja nicht, glaube ich, ja nicht so weit hergeholt dann also.
Und ich kenne nur unser Charlie.
Genau. Und irgendwann bei einer Folge rastet dieser Affe dann halt einfach aus. Es ist die Geburtstagsfolge von ihm auch irgendwie. Es wird sein Geburtstag gefeiert, also von dem Affen in der Serie. Und ja, dann in einem großen Geschenk sind dann halt so Luftballons.
Genau.
So mit Helium gefüllt, die dann so aufsteigen und dann so platzen. Und dabei rastet dieser Affe dann aus. Ja,
ist irgendein Impuls, dass der abgeht.
Und was ich hier halt spannend fand, so, und ich meine, da zwingt dich Jordan Peele ja auch hin, dem mehr Beachtung zu schenken, als es vielleicht ist. Weil der ganze Film fängt ja mit dieser Sequenz an. Du hörst es erstmal nur so aus dem Off, so wie die ihre Dialoge davor bringen. Und dann siehst du halt irgendwann aus der Sicht des jungen Jupes, der sich halt unter so einem Tisch versteckt hat, so dieses Massaker so angedeutet. Du siehst diesen Affen Blut verschmiert.
Das sieht wahnsinnig
und
aus.
Und seine junge Schauspielerkollegin liegt da, du siehst halt nur so die Füße, aber du merkst noch, okay, die lebt noch und zwischendurch geht der Affe halt immer mal wieder hin und mampft ein bisschen rum. Und genau in der Mitte des Bildes hast du diesen blauen Schuh, der aufrecht steht.
Ja.
Also der steht nicht auf der Sohle, sondern quasi auf der Ferse, auf der Hacke, so aufrecht mitten in diesem Raum.
Mhm.
Wo dann natürlich sofort auch irgendwie so, wow, hat das irgendwie was mit Außerirdischen zu tun? Es wird ja in diesem Film auch viel über Wunder gesprochen oder schlechte Wunder auch irgendwie. Fand ich geil, dass wir dieses Mysterium da drin haben, so wo man wahrscheinlich 1000 Theorie-Sachen irgendwie aufstellen könnte oder einfach nur so, ja, Jordan Peele zeigt uns wohlwollend so ein bisschen den Stinkefinger und hier, so.
Ja. Ja, vielleicht war die Wolke schon da zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ne? Also, diese Szene, die ja erstmal am Anfang kurz angeschnitten wird und dann kommt man ja später nochmal zurück, weil er nochmal drauf angesprochen wird. Er hat ja auch den Schuh bei sich aufbewahrt.
Das ist auch echt schon bitter, ja.
Und ist ja auch der Meinung, dass er es geschafft hat. Er ist mit dem Tier, mit dem wilden Tier, weil sie geben sich ja so eine Ghetto-Faust. Und diese Szene, wenn du das nochmal komplett siehst, wie das inszeniert ist, auch der Sound, wenn du nur diesen Affen hörst, diese Schläge und die Kamera, die immer so ein bisschen durch das Fenster von dieser Sitcom-Kulisse guckt und dann rastet dieses Vieh auf. Das war eine verstörende Szene, die ging echt durch Mark und Bein.
Und die trotzdem halt so inszeniert ist, dass es nicht so auf, wir halten jetzt voll darauf, wenn der Affe ihr Gesicht frisst oder sowas, ne? So. Und das ist halt wieder dieses das ist wieder dieses schöne inszenatorische, so Kopfkino kann manchmal so viel besser sein, als wenn man es mir einfach direkt sagt. Klar, ich mag auch den ordentlichen Slasher, wo einfach, aber das wäre hier fehl am Platze gewesen. So, ne?
Ja, und, weil bei dem Film es ja auch ganz oft darauf ankommt, auf die Bilder, die im Kopf entstehen halt auch. Ja. Und wahnsinnige
Szene. Also diese, dass das da auch noch so irgendwie so mit reingebaut wird. Und
dann die Tragik dieser Figur halt erklärt.
Genau,
ne?
Genau, ja. Und warum er sich ja dann auch so ein bisschen, weil er präsentiert sich ja dann auch so, weil er weiß offensichtlich auch, dass es dieses UFO gibt und er hält sich ja für ja schon fast auserwählt. So, ne? Also versammelt ja dann die Leute und hat da dann so ein Pferd in einem Käfig und so nach dem Motto, heute zeige ich euch mal was total Krasses, weil...
Und nebenbei beutet er noch seine ehemaligen Co-Star aus.
Genau, Also, also da steckt einfach so viel, allein in diesen Figuren und dazu dann noch obendrauf die Sahne mit halt diesem UFO-Dingens, super. Hast du nicht gesehen. Wirklich, wirklich ein grandioser Film. Also, ich war echt baff und ich freue mich wirklich schon drauf, ihn nochmal im Kino zu gucken, weil der ist einfach. Und ich glaube, das ist jetzt auch echt so mein neuer Lieblings-Jordan Peele.
Ja, also wie gesagt, für mich ist das auch sein bester.
Ja, absolut, absolut. Und aber ich meine, muss man trotzdem auch, nicht? Man hat hier den Hattrick geschafft. So, ne? Also ich meine, drei Filme, die er ja auch in Personalunion als Produzent, Autor und Regisseur irgendwie gemacht hat. Und jeder Film ist einfach irgendwie was, wo die Leute lange drüber diskutieren, wo viel drüber geredet wird, die jetzt natürlich gerade so gerade der erste Get Out natürlich sehr symbolbehaftet ist und natürlich auch viel Zeitgeist mit sich trägt. Und
kann man aber auch gut so als Horrorfilm einfach
natürlich
weggucken.
Natürlich kann man.
Und das ist die Kunst.
Ja,
dass
absolut,
es Köpfchen und halt auch aus dem Bauch kommt.
Genau, genau. Und das ist halt dann auch nicht irgendwann so zu preachy ist. So, ah, du und da hier und da, schau das an.
Das fand ich bei Wir.
Ja?
Ja, okay. Bei Wir. Aber Get Out ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Horrorfilme unserer Zeit, weil er halt auch zeigt, dass es sich lohnt, wenn ein Studio einfach Vertrauen gibt. In dem Fall Blumhouse, dass sie sagen, mach halt.
Ja, aber das ist, glaube ich, eher so das Schöne an diesem Blumhouse-Studio. Ja. So, ne? Also ich meine, dieser Jason Blum und sein Konzept einfach wirklich so kleinere Filme wirklich zu finanzieren, die sind ja alle meist nicht sonderlich teuer oder so. Ne? Also für Hollywood-Verhältnisse.
Ich glaube, Get Out hat 5 Millionen oder so.
Ja, eben. Also, oder keine Ahnung, lass auch mal 10 Millionen sein. Aber selbst das ist für Hollywood-Verhältnisse Peanuts, wenn wir überlegen, keine Ahnung, hier, was hat Netflix für Greyman ausgegeben? 200 Millionen oder so. Ne?
Und
er sieht scheiße aus, er ist scheiße. Also ich habe den jetzt auch gesehen. Ihr habt ja den Podcast ohne mich machen müssen, weil ich den Film nicht vorsehe. Ich habe ihn jetzt nachgeholt. Ich auch dachte, boah, also wie kann man so viel Geld haben? Ja, und ja eigentlich auch talentierte Leute vor der Kamera. Weil ich meine, Ryan Gosling, Ana de Armas, Chris Evans, der hier ja wirklich auch Spaß hat, diese komplett absurde Villain-Rolle da zu spielen. Und dann so ein lieblos zusammengeklatschten Scheiß, die Action irgendwie so langweilig wie schon lange nicht mehr. Und
ja, ich keine Ahnung, bei Netflix, dass da keiner mal rüberguckt anscheinend irgendwie. Das ist so, du hast die Russo-Brüder, ich würde nicht sagen, dass das tolle Regisseure sind, aber dass die vielleicht gute Blockbuster-Regisseure sind. Aber da muss vielleicht mal jemand drüber gucken einfach.
Ja. Und dann bin ich halt echt für so Leute wie einen Jordan Peele und gerade halt auch diese Blumhouse Studios echt dankbar. Die, klar, produzieren die viel Scheiß. Und
ja.
So, also 60% der Filme kann sie wahrscheinlich auch in die Tonne kloppen. Aber dessen ist er sich auch bewusst. Aber zwischendurch hat er halt auch Dinger, die gehen durch die Decke. Das werden Franchises, The Purge, Paranormal Activity und was
und
nicht
dann,
noch alles.
Und nebenbei fördert er halt auch noch so Regisseure wie Damien Chazelle mit Whiplash und sowas. Ne?
Ja, eben. Und zwischendurch hat er sogar Oscar-Filme einfach mit drin. So, ne? Großes Kino irgendwie für ein kleines Budget. Und das ist schon echt toll. Und da bin ich auch so ein Jordan Peele dankbar, dass er da sich einfach auch weiterhin treu bleibt.
Ja.
Weil ich wette, der hat schon zig Mainstream-Angebote der bekommen.
Bestimmt schon Marvel-Angebote
bekommen. Ich wollte gerade sagen, Kevin Feige stand bestimmt auch schon bei ihm so, ah hier, wir hätten da irgendwie einen Film für dich.
Black
oder
Panther
so.
2.
Und dass er sich da einfach echt sagt so, nein, also ich möchte so, klar erreichte damit am Ende ein kleineres Publikum, aber solange das für ihn irgendwo auch zum Leben ausreicht, so, warum nicht? Ne?
Ja, und so kann er ja auch seinen Legendenstatus halt auch aufbauen. Ne? Also ich meine, wenn der jetzt so weitermacht und immer wirklich mindestens einen guten Film raushaut, ich weiß nicht, in 10 Jahren, da wird er wahrscheinlich dann auch mal vielleicht ein bisschen größeres Budget zugesprochen bekommen. Ich frage mich ja bei Blumhouse weil die machen ja auch mit den Filmen, die jetzt Schrott sind, aber die kosten halt nichts. Mhm. Und die laufen immer gut, wenn die dann bei Amazon irgendwie im Stream sind oder bei Netflix oder so. Die machen ja kein Minus. Ja. Und selbst sowas wie Nope, ich weiß nicht, wie teuer der war, aber der wird wahrscheinlich auch, wenn wir gleich das Budget sehen, denken wir, wow, okay. Mhm.
Wahrscheinlich trotzdem immer noch unter, weiß nicht, also was würde ich tippen? Ich meine, es ist ja viel CGI-Arbeit jetzt dann doch irgendwie mit drin, gerade wegen des UFOs und so. Aber das ist keine Ahnung.
Ich tippe, der war auf jeden Fall unter 20 Millionen.
Ja, wir gucken gleich
mal. Ja, wir gucken mal.
Bin ich echt sehr gespannt.
Ja, ja, und keine Ahnung, ob die irgendwann mal an den Punkt kommen, würde ich sagen, wir geben dir jetzt mal ein Budget von 70 Millionen. Hm. Mal gucken, was dabei rauskommt. Weil wenn jetzt, ich weiß nicht, wie teuer Nope war, aber wenn der jetzt vielleicht nur so 15 Millionen gekostet hat und der sieht besser aus als viele Blockbuster, sieht auch die CGI-Effekte sehen sehr gut aus. Ja. Im Gegensatz zu dem Film, den wir gestern gesehen haben mit Prey, wenn man da mal so CGI. Aber da bin ich sehr gespannt, wo das so hingeht, auch mit Jordan Peele.
Ja, absolut, bin ich auch gespannt. Also ist mittlerweile für mich auch echt so ein Name geworden, wo mir nur die Erwähnung ausreicht. Oh, der hat einen neuen Film. Ja, kommt auf die Liste, wird auf jeden Fall geguckt.
Einfach, müsste man nicht mal den Trailer angucken.
Nee, eben, einfach weil er halt bis jetzt nicht enttäuscht hat. Und dann gibt man natürlich auch so ein gewisses Vorvertrauen und sagt so, ja, okay, also passt.
Ist ja schon auch eine Marke einfach. Der
genau,
Name, ne?
Genau, ja, richtig. Ja. Ja, jetzt hast du Prey schon angesprochen.
Müssen wir auch drüber reden,
wollen
oder?
Wollen wir da auch nochmal kurz das neue Predator-Sequel, Prey, was ja jetzt so im Jahre 1717 spielt.
Ja, irgendwie so um den Dreh.
Und Also ich muss mal, also ich bin, was so die Predator-Reihe angeht, mich ja eh sehr zwiegespalten so. Also ich meine, was ich an dieser Reihe mag, ist einfach die Tatsache, dass sie sich gefühlt mit jedem Film irgendwie wirklich auch was Neues ausgedacht haben. Also ich meine, der erste mit Arnie und so, halt schön klassischer Action, Survival, Horror, alles irgendwie, da ist ja alles gefühlt irgendwie mit drin. Teil 2 halt dieses Ding mit Danny Glover, auf einmal sind wir im L.A., Großstadtdschungel, Hitze und
Straßenkrieg
und wir jagen einen Serienkiller, bis sich herausstellt, das ist der Predator. Dann
super.
Hier Predators kam ja dann, dieser mit Adrian Brody, wo sie auf diesem Planeten der Predator irgendwie sind, wo sie da so als Gruppierung gejagt, den ich ja auch immer noch irgendwie so unter, den kann man gucken. So.
Ich also finde, der ist echt unterschätzt. Ich finde, das ist wirklich ein schöner Sci-Fi-Action.
Ja. Dann ja, ein Film, über den wir lieber nicht sprechen, Predator Upgrade.
Gruselig.
Also da, wow, ne. Also,
läuft es mir kalt den Rücken runter.
Ja, das nicht wegen dem Ventilator.
Nee. Und da muss ich auch nochmal dazu sagen, den hat ja Shane Black gedreht, ne?
Ja, ja.
Und Shane Black war beim ersten Teil dabei.
Ja, ja.
Und der hat Predator nicht verstanden.
Ja, ja, danke. Sehe ich auch so. Also, ist furchtbar. Und ja, jetzt halt Prey von Dan Trachtenberg, der ja 10 Cloverfield Lane auch gemacht hat. Ich war skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nach den ersten Bildern so war ich so ein bisschen skeptisch. Mittlerweile muss ich sagen, ich fand ihn besser, als ich ihn erwartet hätte.
Mhm.
das macht ihn noch lange nicht wirklich gut. Mhm. Also du hast ja schon das CGI angesprochen, also gerade die großen Tiere oder irgendwie so, das sieht halt schon ein bisschen gruselig aus.
Ja, vor allem wenn es bei Tageslicht halt ist. Ne? Genau, also ja. Der Bär ist schon...
Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich fand zumindest die Idee interessant zu sagen, okay, wir haben jetzt hier so einen Stamm amerikanischer Ureinwohner, die halt da 1700, schieß mich tot, da zu tun bekommen. So. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so dieses Disney-Prinzessinnen-Prinzip, weil wir haben halt diese junge Kriegerin, die sich behaupten muss und die dann auf die große Reise geht, um nachzuweisen, dass da noch eine größere Gefahr herrscht und sowas alles. Und ja, ich fand es halt einfach nur schade, dass man sagt, okay, Prequel, aber letztendlich so die Mythologie der Predator wird ja jetzt nicht weiter ausgebaut. So.
Nee, nicht wirklich. Also man kriegt natürlich noch mal so einen Hintergrund, wo die Waffe aus dem zweiten Teil halt herkommt.
Weil wir das natürlich alle gebraucht haben. Das
ist die beste Szene aus dem zweiten Teil. Ja, also genau. Da freue ich mich, wenn ich die Waffe sehe.
Ja, ich freue mich ja auch, ja. Aber es ist halt so...
Ja, also es ist natürlich eigentlich jetzt für die Mythologie des Predators vollkommen egal. Du hast einfach einen schönen, was heißt einen schönen, du hast einen knackigen Genrefilm, wo die beiden Jäger mal wieder schön gegenübergestellt werden, sind sich ja dann doch nicht so unähnlich anscheinend. Aber ja, ich fand das CGI bei Tageslicht echt schwierig.
Ja.
Echt, ich könnte mir vorstellen, dass Prey ein Film ist, der besser ist, wenn man ihn zu Hause guckt. Ja. Dass er besser aussieht, meine ich. Was ich auch ein bisschen schwierig fand, war die Handkamera. Die war teilweise, hat echt dafür gesorgt, dass man so ein bisschen die Übersicht verloren hat, weil es gibt in der Mitte des Films so eine Szene, wo der Film so richtig raushauen will, jetzt zeige ich euch mal, was der Predator kann. Ja, die Kameraarbeit schwierig, sah dann auch alles so ein bisschen matschig aus. Was ich allerdings sehr schön fand, war die Hauptfigur. Das war wirklich mal in Anführungsstrichen diese starke Frauenfigur, die man auch abgekauft hat, weil sie eben nicht nur über körperliche Attribute halt gekommen ist, so ich kann das und ich kann das, ich kann Pfeil und Bogen schießen, sondern weil man merkt, die hat halt auch Köpfchen.
Ja, ja.
Das wird am Ende, wird es mir ein bisschen too much.
Ja, ja.
Da wird
ja,
sie dann auf einmal zu Arnie. Mhm. Da dachte ich mir so, hast du gar nicht nötig. Aber ansonsten fand ich den auch...
Vor allen Dingen gerade dieses so wird sie zu Arnie, wo ich mir denke, wir haben es hier nun mal mit einer... Also, wenn man an die Größenverhältnisse nimmt, du hast diesen Predator und dann hast du diese kleine, feine Kriegerin, so. Und ich mir denke, okay, eine Watsche und die ist weg, so nach dem Motto, ne? Und da hätte ich mir tatsächlich zum Ende hin so ein bisschen mehr gewünscht, dass man auf ihre Finesse geht. So.
Genau.
Und da halt dann wirklich auch so, weil, ich meine, selbst Arnie musste sich damals überall irgendwelche Fallen aufbauen und hat da Gräben gezogen und hier und Stacheln und überall sowas.
Wo ich das Gefühl habe, dass das oft vergessen wird, dass Arnie halt letztlich auch eigentlich eher über Grips gekommen ist,
ja,
weil er hat sich ja am Ende nicht mit dem Predator geboxt.
Ja, was auch ziemlich komisch ausgesehen hätte so und dass sie das hier so ein bisschen dann übertrieben machen, das war mir dann auch ein bisschen zu viel. Aber
ja.
Ja, insgesamt, wie gesagt, echt besser, als ich ihn erwartet hätte. So, und ja, gut, wie gesagt, die Origin-Story dieser Waffe hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber
ja,
gut.
Der war nett.
Ja, genau. Ja, ich glaube, damit sind wir durch.
Mhm.
Ja, haben auch ziemlich lange gequatscht, einfach wegen unserer Akte X-Ausschweife und was weiß ich nicht noch. Ah, ich wollte dir noch meine Elvis-Geschichte erzählen.
Ja,
wir
bitte.
Wir haben doch in unserem...
Conan.
In unserem Conan-Podcast haben wir ja auch kurz über Elvis gesprochen. Und da hatte ich ja noch erzählt, dass meine Mama doch so ein großer Elvis
war. Ja, genau.
Und ich den ja mit ihr noch nicht sehen konnte.
Und das hast du jetzt nachgeholt.
Ich habe jetzt, als ich im Urlaub zu Hause war, ich mit meiner Mama Elvis nachgeholt. Ich war ja echt skeptisch, weil sie so die ersten Trailer gesehen hat. Weil sie so, nee, das passt überhaupt nicht. Sie hat so richtig aufgeregt. So, ne? Und ich hatte halt echt so ein bisschen Schiss.
Mhm.
Obwohl ich den Film ja auch echt mochte. Das haben wir ja auch kurz gesprochen. Es war so schön, so nach 20 Minuten dreht sich so meine Mama zu mir um. Boah, also der den da spielt, der ist perfekte Wahl, so total super.
Ah.
Und wo ich echt dachte, so ab dem Zeitpunkt konnte ich mich entspannen und den Film auch einfach nochmal. Die ganze Zeit immer so aus dem Augenwinkel, so meine Mutter so beobachtet, so, ne? Oh Gott, hoffentlich. So nachdem, nicht, dass sie hier gleich aufsteht und rausgeht oder so, aber nee, sie war sehr begeistert.
Auch von dem Film insgesamt?
Ja, auch von dem Film insgesamt. So. Also klar, ne, so bestimmte Probleme, die wir ja auch schon besprochen hatten, ja. Gerade sie, die ja natürlich noch mehr in seiner ganzen Story auch so drin ist, sieht ja dann auch so, okay, wo sind diese ganzen Auslassungen und so, was wird einfach überspielt, so diese ganze Priscilla-Geschichte.
Ja, auch und sowas. Gruselig. Aber wenn du einen Elvis-Fan mit einem Elvis-Film zufrieden stimmen kannst, dann...
Ja, und vor allem meine Mutter hat, glaube ich, wirklich so ziemlich alle Elvis-Interpretationen auch irgendwie so gesehen und dass sie hier jetzt happy ist, da war ich glücklich.
Hast du den synchronisiert geguckt?
Wir haben ihn, ja, meine Mama...
Wie war das so?
Es geht. Ja. Also es hat nicht den Charme, wenn du ihn im Original schaust.
Ich müsste mir vielleicht mal den deutschen Trailer angucken. Ich würde mal gerne wissen, wie er klingt synchronisiert.
Ja, er hat tatsächlich, also er versucht auch so ein bisschen so diesen...
Das Kehlige, ne?
Ja, so, genau. Also, man merkt schon, dass sie sich Mühe gegeben haben, da auch so ein bisschen das so reinzubringen. Aber es klingt natürlich nicht so geil.
Nee, aber...
Im Original. Aber sie bemühen sich und ich finde, das funktioniert auch echt gut. Aber ich weiß nicht, ob der Trailer da jetzt so wirklich... So, vielleicht musst du irgendwo mal... Gibt es irgendwie einen längeren Clip oder so, dass man sich das da mal anhört. Aber ich bin da ja immer auch ein bisschen skeptisch. Aber wie gesagt, weil meine Mama jetzt nicht OV guckt oder so,
ja, klar.
Gucken wir dann halt immer in der Synchro. Und ja. Deswegen wollte ich den ja auch unbedingt vorher hier in Berlin dann halt in OV gesehen haben. Aber nee, die deutsche Synchro haben sich da echt Mühe gegeben, auch so ein bisschen so dieses von seiner Sprechlage her und so dann auch so mit reinzubringen. Das passt eigentlich ganz gut.
Ja, man kann ja auch bei so großen Filmen eigentlich selten was wirklich gegen die Synchro sagen. Also die ist ja wirklich professionell immer gemacht. Absolut, also da kann man ja nicht meckern.
Gut, so, damit haben wir jetzt Akte X abgeklärt, wir haben Nope abgeklärt, wir haben Prey abgeklärt, nochmal Elvis und...
Nochmal Card Counter jetzt.
Ja, genau. Jetzt reden wir nochmal über Card Counter und hast du nicht gesehen. Ja, Pascal, es war mir wie immer ein Fest.
Mir auch.
Und ich hoffe, für euch da draußen war es auch ein Fest. Freut uns natürlich immer wieder, wenn ihr uns zuhört, einschaltet und einfach mit dabei seid, wenn wir hier viel quatschen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächste Woche geht es natürlich auch mit uns schon weiter und ich habe auf unsere Liste geguckt, weil ich versuche jetzt natürlich immer so einen kleinen Teaser auf die nächste Woche zu geben und da ist mir aufgefallen, wir reden über einen meiner Lieblingsfilme, weil wir dann nächste Woche auch nicht so viel zu besprechen haben, so weil filmisch, glaube ich, kommt nur Der Gesang der Flusskrebse als großer Film in die Kinos.
Echt? Das ist ein großer Film?
Naja, zumindest so der große Film in der Woche. Ich bin auf den tatsächlich, ich habe das Buch jetzt vor kurzem gelesen.
Ah, okay.
Weil ich es irgendwie schon lange bei mir rumstehen hatte, weil es ja auch irgendwie gefühlt auf allen Bestsellerlisten stand. Ich bin mal gespannt so, weil das Buch fand ich nett so als Buch zum Lesen, wo ich mich auch wieder frage, weil das spielt auch sehr viel mit unterschiedlichen Zeitebenen und so, also so Handlungen, so es fängt an in den 50er Jahren, also die Rahmenhandlung ist irgendwie Ende der 60er Jahre und dann geht es aber so rückblendenartig immer zurück in die 50er Jahre, dann hast du da so eine Coming-of-Age-Story von diesem jungen Mädchen, die da alleine in so einem Sumpf aufwächst, so ein bisschen so Mowgli, aber ohne die Tiere. Und also das Buch war wirklich interessant zu lesen, aber ich bin echt gespannt, wie sie es so filmisch umsetzen, weil wenn ich mir so die Trailer angucke, habe ich das Gefühl, es ist halt wirklich so runtergebrochen auf so diese klischee-mäßigen Kernelemente des Buches, die aber dem Buch irgendwo auch nicht gerecht werden.
Okay.
Naja, mal gucken. Ja, und deswegen reden wir nächste Woche über True Romance.
Ja, mit wir ist übrigens gemeint, dass wir beide das wieder sind mit Björn.
Genau, ne? Björn wird dann auch mit dabei sein. Das ist eigentlich erwachsen, weil ihr beide, also du und Björn, ihr habt irgendwie die komplette Filmografie von Tony Scott durchgesuchtet.
Ja, also ja.
Und dann wurde ich gefragt und meinte, nein! Über wie viele Filme sind das?
Boah, ich glaube 15?
Ja, 12? Und da habe ich gesagt, okay, 15 Filme sind vielleicht noch ein bisschen zu viel.
Für Christoph ein guter Nachmittag.
Ja, aber hier im Podcast drüber zu sprechen und deswegen haben wir uns entschieden, wir picken uns einen tollen von vielen, die zur Auswahl standen.
Ja.
haben wir gleich nochmal einen schönen Klassiker für euch, den ihr unbedingt mal gesehen haben solltet.
Auf jeden Fall.
Geschrieben von einem gewissen jemand namens Quentin Tarantino.
Nie gehört?
Nee, ich auch nicht. Das soll aber ganz gut sein.
Okay.
Und ja, darüber quatschen wir dann nächste Woche und reden natürlich auch ein bisschen über Tony Scott und was ihn so ausgemacht hat und
ja,
welche Filme ihr von ihm dringend noch gucken solltet. Und ja, das ist unser Programm für nächste Woche. Ihr könnt uns natürlich gerne irgendwie eure Leinwandliebe mitteilen über die Bewertung bei Spotify oder der Apple Podcast App oder einfach an per Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Freuen wir uns immer sehr drüber und ja, damit höre ich jetzt endlich auf, weil heute ist, glaube ich, dieser Podcast der Ausschweifungen und Abschweifungen. So, und bevor wir jetzt noch das nächste Thema finden, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.